Meine Hautfarbe fällt überall auf. Wenn ich auf Deutsch rede, bekomme ich Komplimente dafür, wie gut mein Deutsch ist. Mein Name wird immer falsch ausgesprochen und mir wird gesagt, wie schwer der Name sei auszusprechen. In der Schule wurden meine schlechten Noten auf die Herkunft meiner Eltern geschoben. Ich wurde so oft in meinem Leben gefragt, ob die Kuh heilig ist. Oft wurde ich auch gefragt, ob ich Hindi-Songs übersetzen kann. Kommt euch das auch alles irgendwie bekannt vor?
Wörtlich lässt sich das so übersetzen. Kleine Tropfen, große Flut.
Heute wollen wir mit Tivi über Rassismus reden. Tivi und ich kennen uns durch den Podcast und sie hat mich selber interviewt für ihre Promotion, beziehungsweise für ihr Promotionsthema. Und vielleicht möchtest du kurz darüber erzählen, worüber du promovierst.
Ich promoviere darüber, welche Rolle die tamilische Diaspora in Deutschland spielt in Entwicklungsprozessen in Jaffna. Und ich gucke mir, wie ihr auch, vor allem die zweite Generation an.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich halt anfangen kann. Und wir haben uns ja darüber auch unterhalten, dass du Workshops an Schulen gibst für Lehrerinnen und Lehrer und wie die halt mit Rassismus umgehen sollen. Und kannst du mir irgendwie darüber erzählen, wie du arbeitest?
Gerade bei Fachkräften ist mir das total wichtig, also ein paar verschiedene Themen anzusprechen. Zum einen sind die ganzen Fachkräfte meistens sehr stark überzeugt davon, weil sie ja im Migrationsbereich zum Beispiel arbeiten, dass sie ja auf jeden Fall überhaupt nicht rassistisch sind und sehr, sehr offen sind und so. Und genau, dann geht es erstmal darum zu reflektieren, welche Vorurteile habe ich vielleicht trotzdem, auch wenn ich das gut meine. Und genau, und viele Sachen, von denen du jetzt gerade auch erzählt hattest am Anfang, ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, die das, was du benannt hast, nicht als Rassismus anerkennen, weil die meisten irgendwie an Springerstiefel und Hakenkreuz denken oder irgendwie an auf der Straße verprügelt werden. Genau, und immer steckt hinter all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, so eine böse Intention. Also, dass nur jemand mit der bösen Intention rassistisch sein kann. Und ich versuche dann in den Workshops die Perspektive zu vermitteln, wie es ist, als migrantisierte Person in Deutschland aufzuwachsen. Und dann zu schauen, aus dieser Perspektive, aus einer migrantischen Perspektive, wenn ich als Schülerin zum Beispiel zu einer Lehrkraft gehe, was würde ich mir eigentlich wünschen, statt stelle ich nicht so an. Also wie können Fachkräfte gut darauf reagieren, wenn Leute auf sie zukommen zum Beispiel. Aber auch, genau, welche Zielgruppen erreichen sie zum Beispiel nicht und woran liegt das? Wie sieht ihre Website aus zum Beispiel? Genau, also so all diese Sachen.
Man muss ja extrem reflektiert sein, um anderen Menschen zu erklären, hey, das und das ist Rassismus und auf Kleinigkeiten zu achten. Und ich habe mich gefragt, wann so deine erste Erfahrung so war und wann dir das wirklich bewusst war, dass das gerade Rassismus war.
Also ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, so Sachen erfahren, die, glaube ich, die meisten der HörerInnen auch schon erlebt haben, so mit dem N-Wort beleidigt zu werden oder mit Fäkalien verglichen zu werden, all diese Sachen oder irgendwie den ein oder anderen Lehrer, der irgendwie uncoole Sachen gesagt hat, so. Aber das habe ich immer so für mich als Einzelfall abgespeichert. Und dann habe ich meinen Master in Münster angefangen. Und Münster ist eine sehr weiße Stadt. Beziehungsweise es gibt sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte, aber die sind alle fast schon wie gefangen in bestimmten Stadtteilen. Und ich war an der Uni und im Masterstudium war ich die Einzige mit vollem Migrationshintergrund. Genau, und da ist mir das halt so voll aufgefallen und dann sind mir immer mehr Sachen passiert. Also genau, zum Beispiel dachte die Frau, die in der Mensa gearbeitet hat, dass ich keine Studentin bin und dass ich einfach, um kostenlos Essen zu kriegen, so tue, als wäre ich eine Studentin zum Beispiel. Und das ist mir sogar zweimal passiert, einmal auf der Arbeit in Münster und einmal an der Uni zum Beispiel. Das sind so kleinere Sachen und diese Vorfälle haben sich in Münster sehr stark gehäuft, einfach aus der Tatsache, dass ich immer die Einzige war. Ich war immer die einzige Fachkraft, also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon Masterabschluss. Das heißt, um mich herum waren nur weiße Personen. Und dann habe ich sehr, sehr viel mehr Dinge erlebt, im Gegensatz zum Beispiel als zu Köln. Also klar erlebe ich in Köln auch noch bestimmte Sachen, aber in Münster war es einfach total krass. Und da sind mir so viele Sachen passiert, dass ich dann echt angefangen habe, mich mehr und mehr damit zu befassen. Und ich dachte irgendwie, ich müsste damit klarkommen. Bis ich dann gecheckt habe, dass das viel größere Auswirkungen hat. Also dass es nicht nur diese individuellen Geschichten sind, sondern eine ganz strukturelle Komponente hat.
Ich finde es auch sehr interessant, dass in unterschiedlichen Gegenden nochmal Rassismus unterschiedlich stark ausgeprägt ist und auch auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie ausgeführt wird oder irgendwie erlebt wird auch. Weil sobald du ja auch keine Person hast, mit der du austauschen kannst, dass es Rassismus ist, merkst du es ja vielleicht gar nicht, dass Rassismus ist. Und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber meine Eltern haben gesagt, ja, es gibt Rassismus. Also die haben immer gesagt, ja, also die haben so ein, die grenzen uns aus und deshalb kriegst du schlechte Noten und die nehmen dich nicht ernst, sie sagen, dass es das und das ist. Und mir war nie bewusst, dass es Rassismus ist. Also mir war nie, dieser tamilische Begriff hatte bei mir nichts mit, die schließen mich aus, sondern meine Eltern übertreiben. Mhm. Meine Eltern denken, das sind alles schlechte Menschen, weil die anders aussehen. Und das ist als Kind, glaube ich, wenn deine Eltern dir das ständig sagen, du merkst ja, dass du dass du irgendwie anders bist als die anderen, aber du kannst es nicht so richtig einordnen, weil du nicht aufgeklärt wirst. Mhm. Und das ist halt sowas, was ich mir in meiner Erziehung gewünscht hätte und was ich hoffe, dass in unserer nächsten Generation das passiert, dass wir unsere Kinder, weil es wird man ja unseren Kindern ansehen, dass sie eine Migrationsgeschichte haben, dass sie mehr aufgeklärt werden und gesagt bekommen, was das bedeutet und wie die dagegen angehen können. Und klar, es ist immer was Negatives, was man den Kindern irgendwie auch beibringt. So, pass auf, dass das so nicht passiert. Aber ich glaube, das ist wichtig, um die Persönlichkeit zu bestärken und damit umzugehen. Und genau, du hast auch schon gerade angeschnitten, dass es unterschiedliche Ebenen von Rassismus gibt. Vielleicht kannst du das nochmal näher erläutern.
Ja, gerne. Ich glaube, die meisten Leute denken, wenn sie an Rassismus denken, an die individuelle Ebene. Also jemand beleidigt jemand anderen auf der Straße mit dem N-Wort oder sowas, das wäre etwas auf der individuellen Ebene. Aber es gibt noch zwei andere Ebenen, über die ich gerne sprechen würde, 2 bis 3 andere Ebenen. Aber genau, die eine ist die institutionelle oder strukturelle Ebene. Und ich glaube, das ist schwierig, das zu verstehen, weil es hierbei gar nicht mehr darum geht, dass eine individuelle Person eine Entscheidung trifft, sondern Institutionen bestimmte Regeln und Prozesse und Praktiken haben, die dann dazu führen, dass schlussendlich bestimmte Personengruppen ausgeschlossen werden. Im Gesetz spricht man in dem Fall von mittelbarer Diskriminierung, also dass genau um die Ecke gedacht sozusagen, dass Leute diskriminiert werden. Und ich habe jetzt mal so ein Beispiel oder 2 Beispiele mitgebracht, an denen man das vielleicht nochmal so erkennen kann. Es ist so, dass Menschen mit, also Leute, die vor kurzem erst nach Deutschland eingewandert sind, es in der Schule viel schwieriger haben. Sie haben viel mehr Hürden und sehr viel weniger Ressourcen als ihre deutschen MitschülerInnen. Und dadurch, genau, zum Beispiel, weil die Eltern die Sprache nicht sprechen, man die Eltern nicht so schnell fragen kann, wenn die Eltern nicht sich genauso einsetzen können für die Kinder, wenn es ein Problem in der Schule gibt zum Beispiel, also es gibt weniger Ressourcen, genau, aber auch mehr Hürden, also du verstehst vielleicht bestimmte Sachen nicht und so weiter oder genau, deine Lehrkräfte können rassistisch sein, wie auch immer, und das hat zur Folge, dass viel weniger Leute die Hochschulreife bekommen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Fachkräfte proportional zur Gesellschaft viel geringeren Anteil an Migrationsanteil haben. Also in Deutschland ist es so, dass 35% der Menschen eine Migrationsgeschichte haben, aber wenn man sich anguckt, wer wird dann am Ende Fachkraft, dann sind es weniger als diese 25%. Und ein Beispiel aus der Medizin ist, dass ein schwarzer Medizinstudent hat angefangen, Medizin zu studieren, und dann hat er gemerkt, dass in diesen ganzen Lehrbüchern immer nur weiße Haut gezeigt wird. Also die ganzen Symptome werden auf weiße Haut gezeigt, was dazu führt, dass die Ärzte nur darauf ausgebildet sind, Symptome auf dieser Haut zu erkennen. Und er hat dann irgendwann sich auf die Suche gemacht und geguckt, so hey, kann es sein, dass bestimmte Krankheiten gar nicht richtig diagnostiziert werden bei Menschen mit dunkler Haut, weil die Symptome da komplett anders aussehen. Und er hat dann das Projekt Black and Brown Skin gegründet. Also man kann das einfach googeln und findet dann 28 Seiten lang eine Broschüre, wo die Symptome von bestimmten Krankheitsbildern wirklich komplett anders aussehen. Und das führt, und das ist ein Beispiel von strukturellem Rassismus, weil auch wenn ich zu einem Arzt gehe und der Arzt mich total mag, bin ich trotzdem ausgeschlossen vom Zugang zur Gesundheitsversorgung. Also ich habe nicht den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung wie eine weiße Person. Und das ist so ein Beispiel von strukturellem Rassismus. Oder also ein zweites Beispiel ist ja auch die Arbeit, die ich auch gemacht habe, nämlich die sogenannten sozialen Brennpunkte. Es sind weiße Fachkräfte meistens, die dann versuchen, irgendwie sehr marginalisierte Personen irgendwie zu empowern oder zu erreichen. Und dann versucht die Stadtverwaltung zum Beispiel, die Leute, also die BewohnerInnen aus einem Viertel zu erreichen, mit einem ultra langweiligen Flyer, der nur Menschen aus der Stadtverwaltung anspricht. Und dann wundern sie sich, dass niemand kommt. So. Und du und ich wüssten ja, wenn du zum Beispiel TamilInnen erreichen möchtest, dann gehst du einfach in Tamilaleum und sprichst dann mit dem Direktor und fragst, hey, kann ich kurz dieses Projekt vorstellen? Oder gehst in den Gottesdienst und stellst dich da vielleicht kurz vor oder sowas. Also du, weil wir nochmal eine andere Perspektive haben, wo die Leute zu finden sind. Aber weiße Fachkräfte wissen das ja vielleicht gar nicht und denken dann, das gibt's nicht, einfach nur, weil sie es nicht sehen, weil diese Leute keine krasse Homepage haben oder so. Und dadurch gehen ganz viele Zugänge, die eigentlich da sind, komplett verloren. Und die Stadtgesellschaft kann dann nicht über diese wichtigen Sachen mit den BewohnerInnen sprechen, damit die BewohnerInnen über Sachen entscheiden können, wie was passiert jetzt mit unserem Wohnblock. Und dadurch reproduziert sich das immer fort. Das heißt, die Leute bekommen dann nicht die Hilfe, die sie bräuchten. Also das bezieht sich ja genauso auf die Sozialarbeitenden, wie qualifiziert sind die Lehrkräfte und so weiter. Und, wenn das Wissen dann nicht ankommt bei den Leuten, weil die Fachkräfte gar keinen Einblick oder sehr wenig Einblick in die Perspektive der migrantischen Person haben, dann haben sie viel weniger Chancen, da rauszukommen. Und dann reproduziert sich das die ganze Zeit.
Ich muss aber auch da, ich habe da nämlich einen Einwand, weil ich arbeite auch in der Schulbegleitung in einem Verein, wo ich würde sagen 90% migrantische, also jeder hat eine Migrationsgeschichte. Also ich würde sagen, so 90% der Personen haben, die da arbeiten, Migrationsgeschichte. Und wir haben Familienhilfe, Schulbegleitungen, Leute, die in Sozialberatungen arbeiten, die Poststellen für Personen, die keine Wohnung haben, machen. Und da ist es aber auch so, dass wenn du einen bestimmten Bildungsgrad hast, auch die Realität von deiner Migrationsgeschichte auch verlieren kannst und der weißen Mehrheitsgesellschaft auch anpasst. Mhm. Weil mir war das nämlich so, wir waren in Essen und also wir waren halt als Team Essen und ich saß dann am Tisch und die Person hat mich schon vorher halt auf meinen Namen angesprochen und hat gesagt, ach, endlich mal jemanden mit einem schwierigen Namen. Ich dachte so, wieso sagt sie das die ganze Zeit? Und dann hat sie gesagt, dass sie selber auch einen schwierigen Namen hat. Und der ist ja richtig schwierig. Und ich dachte mir irgendwann so, wieso sagst du mir das ständig? Und sie war dann so, also, und für mich war das so, sie hat selber eine Migrationsgeschichte. Sie weiß, wie schwierig das ist, ihr einen schwierigen Namen zu haben. Und sie wirft mir das die ganze Zeit so vor. Und irgendwann hat sie gefragt, ja, kommst du aus Indien? Und ich dachte so, also, so, wo ist dein, du arbeitest schon im sozialen Bereich, du studierst Lehramt und das hast du vergessen, woher, also was du selbst erlebst und was deine Geschichte ist. Und das ist halt so, Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte alleine reicht nicht aus, um zu erkennen oder um das zu ändern, um das System zu ändern, weil das so stark verankert ist, dass man das irgendwann anfängt zu übernehmen. Wir kennen das ja von uns selber, dass wir uns oft weißen Menschen anpassen, weil wir Streit und Konflikte vermeiden wollen. Sei es in unserem Freundeskreis, in dem wir Witze ertragen, sei es im Arbeitsumfeld, weil irgendwas Unangenehmes, Rassistisches auch gegenüber von einem geäußert wird, weil man einfach Streit vermeiden möchte. Und vor allem, wenn es in Hierarchien passiert, also wenn jemand über mir steht und das macht, dann bin ich lieber leise. Und vor allem, wir haben das ja von zu Hause gelernt. Mhm. Sei leise, rede nicht, sprich nicht gegen deine LehrerInnen. Unsere Eltern sagen zwar die ganze Zeit, es gibt Rassismus, aber wir sollen auch nichts dagegen machen, weil das könnte ja auch wieder Einfluss auf unsere Noten haben. Und das finde ich auch so voll paradox, wenn du darüber nachdenkst, wie kompliziert unser Leben die ganze Zeit gemacht wurde, indem gesagt wurde, es gibt es, du darfst aber nichts dagegen machen. Das gibt es, du darfst aber nichts dagegen machen. Das heißt, was sollte ich denn machen? Ich sollte einfach nur an meinen Leistungen arbeiten. Das heißt, wo ein weißes Kind irgendwie nur 50% geben musste, habe ich 150% gegeben, damit ich überhaupt ernst genommen werde. Ich achte immer in weißen Räumen, dass ich mich richtig ausdrücke und formuliere. Und das ist auch immer der Grund, wieso ich nie meine Sachen für den Podcast skripte oder nicht vorschreibe oder auch Fehler mache und die Fehler auch so drin bleiben sollen, weil meine Fehler, die gehören zu mir dazu. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein dummer Mensch bin. Es gehört zum Menschsein dazu, aber es wird Es wird aber immer auf meinen Migrationshintergrund bezogen. Aber wenn du dir Podcasts von weißen Menschen anhörst, die auch frei reden, da gibt es auch Ausdrucksfehler oder Grammatikfehler. Nur das wird bei denen nicht wahrgenommen, bei mir aber schon. Mhm. Und das ist halt etwas, wo ich denke, nee, ich mache das ja nicht für weiße Menschen, diesen Podcast, sondern für Menschen, die das selber erlebt haben oder die daraus was lernen wollen. Und ich glaube, das ist mir super wichtig, das nochmal hier an diesem Punkt zu sagen, weil man so viele Jahre darunter gelitten hat, dass man das gehört bekommen hat. Und ich glaube, das ist mir gerade so als Beispiel nochmal aufgefallen. Und was auch, also ich habe ja auch schon jetzt über Auswirkungen geredet, aber vielleicht ist es nochmal interessant, aus einer wissenschaftlichen Ebene zu gucken, was für eine Auswirkung hat das, also was für eine Auswirkung hat Rassismus auf uns Menschen?
Ja, bevor ich diese Frage beantworte, würde ich gerne noch die Zeit zu Ende beantworten, obwohl du die eigentlich auch schon die ganzen Beispiele gegeben hast, nämlich welche Ebenen hat Rassismus? Und wir hatten ja über die individuelle und die strukturelle Ebene gesprochen, aber es gibt auch die internalisierte Ebene, nämlich was nehmen wir selber an rassistischen Glaubenssätzen auf? Mhm. Und alles, was du gesagt hast, war ja so eine Reaktion, ein Anpassungsversuch darauf. Also, dass du irgendwann, wenn du das lang genug gesagt bekommst, dass du dann irgendwann denkst, ja, ich möchte exotisch sein oder ich bin exotisch oder dann bringe ich halt mein exotisches Essen mit oder so, obwohl ich eigentlich Spaghetti esse, jetzt mal so ganz flapsig gesagt, so dass wir ja genau wissen, welche Bilder andere Leute haben und genau, es gibt verschiedene Umgangsstrategien und was du gerade gesagt hast, war Anpassung, also dass man weiß, es gibt dieses Stereotyp von Ausländern, die inkompetent sind. Und es gibt diesen Begriff von Stereotype Threat, also die Angst, einem Stereotyp zu entsprechen. Mhm. Und das ist genau Stereotype Threat, wenn du dieses Bild im Kopf hast von, oh nein, die Leute werden meine Fehler auf meinen Migrationshintergrund schieben. Deswegen versuche ich, und wahrscheinlich hast du dein ganzes Leben lang immer versucht, perfekt zu sein. Und es ist voll cool, dass du jetzt an den Punkt gekommen bist, wo du sagst, nein, ich lasse mich nicht mehr davon beherrschen und ich passe mich nicht mehr irgendwelchen Regeln an oder versuche, die Regeln zu auslassen. Ich will dieses dumme Spiel gar nicht mehr mitspielen. Mhm. Und es ist total cool, dass du an diesem Punkt angekommen bist. So, und aber ja, das braucht auch sehr, sehr lange, bis man an diesem Punkt ankommt. Aber genau dieser Stereotype Threat, da steckt ja auch das Wort Angst dahinter, weil, und es ist einfach auch psychisch einfach belastend. Ein anderer Begriff, oder genau, ein Konzept ist zum Beispiel Minority Stress, also den Stress, den du empfindest, in der Minderheit zu sein. Wenn du merkst, du bist die einzige Person, die nicht dieser anderen homogenen bürgerlichen, weiß deutschen Mitte irgendwie passt und du kennst voll viele Sachen nicht, du verstehst voll viele Sachen nicht, was die anderen, worüber die anderen reden, weil sie das von ihren Eltern gekriegt haben oder irgendwelche Fernsehsendungen oder irgendwelche berühmten Personen aus bestimmten Zeiten oder so. Du merkst halt und dann, also früher habe ich mich voll geschämt, dass ich diese ganzen Sachen nicht wusste. So, und die ganze Zeit war das halt Stress, also die ganze Zeit wurde dann Cortison ausgeschüttet und man, durch alle Studien hinweg, sieht man auch, dass marginalisierte Personen, egal von welcher Diskriminierungsform sie betroffen sind, stärkere Lebensunzufriedenheit haben. Also je mehr Leute Rassismus erleben, desto stärker ist ihre Lebensunzufriedenheit. Dieser Stress führt dazu, dass Menschen mehr Krankheiten ausbilden, sei es psychische oder physische. Genau, und das Ganze führt eben auch dazu, also dieser ganze, weil wir auch nie wissen, wann es uns trifft, je nachdem, wie sensibilisiert man natürlich ist, bist du dann auch die ganze Zeit irgendwie so in Alarmbereitschaft. Und das schränkt dich halt total ein. Und Menschen haben dann diese verschiedenen Arten, darauf zu reagieren, also einmal mit Anpassung oder genau, oder versuchen dann so ultra erfolgreich zu sein und mega. Aber, ja, genau, und dann, das sind dann halt, Leute machen sich immer so lustig über Leute, es gibt dieses Stereotyp wieder von Migranten, die dann vor teuren Autos stehen oder mit ihren krassen Uhren da stehen und sowas, während Deutsche mit ihren Wanderjacken und Wanderschuhen rumlaufen, weil die niemandem beweisen müssen, dass sie jetzt Geld genug haben für irgendwelche Marken oder sowas. So. Und dass man dieses Bild hat von Migranten, die irgendwie auf diese ganzen Statussymbole stehen, ist eine Konsequenz, weil ihnen eigentlich immer gesagt wurde, hey, du bist doch bestimmt arm, so, du wirst arm sein, du wirst es nicht schaffen. So. Das ist so eine Form, da rauszubrechen.
Oh, jetzt versteht man sich selber auch so ein bisschen mehr. Weil ich habe mich immer gefragt, wieso man so viel Wert auf Marken legt, vor allem so, also früher als Kind schon so, das war immer so, ich wollte immer zeigen, dass meine Eltern das auch schaffen, irgendwie, ne, mir Markenklamotten zu leisten, weil früher war das immer so, Ich habe irgendwie mal eine Skijacke getragen, weil wir mal Skifahren gegangen sind. Meine Eltern haben das gekauft und ich wollte dann keine neue Winterjacke haben, habe die Skijacke dann immer angezogen und ich wurde dafür dann immer gemobbt, dass ich eine Skijacke trage. Aber für mich war das logisch, das ist die wärmste Jacke, das ziehst du im Winter an. Das liegt ja dann nicht im Schrank und benutzt man nicht. Das ist so ein Privileg, ne? Also ganz ehrlich, das habe ich nicht verstanden, aber okay. Aber dann, als ich meine ersten Nike-Schuhe hatte, ich habe mich so sehr gefreut. Und das waren echt nicht, also ich glaube nicht, das waren nicht die modernsten oder so, aber es war mir egal. Also diese ersten Nike-Schuhe, ich kann mich immer noch daran erinnern, wie mein Vater an diesem Laden vorbeigelaufen ist und mich angeguckt hat und gesagt hat, sollen wir euch allen dreien Nike-Schuhe, also Markenschuhe holen, egal von welcher Marke, einfach in diesem, überhaupt in diesen Sneaker-Store zu gehen und irgendwie Sneakers sich aussuchen. Und wir haben wirklich alle drei, das bis es komplett kaputt war, auch getragen, weil das unsere, also ich war halt, glaube ich, 11 oder 12. Und für drei Kinder so teure Sneakers zu holen, das ist so viel Geld. Und wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, tut es mir leid. Aber mein Vater hat gesehen, wie sehr wir uns freuen. Und ich glaube, das hat ja auch was mit ihm gemacht, dass er uns das jahrelang nicht geben konnte und auch danach nicht immer geben konnte. Das macht ja was mit einem Menschen.
Total. Ja, voll.
Ja. Du hast noch von der dritten Ebene gesprochen, bei Rassismus.
Ja, also es gibt, genau, also es gibt die individuelle Ebene, die strukturelle Ebene, die internalisierte Ebene, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann gibt es noch die diskursive Ebene. Also wie wird über Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen? Wie werden sie medial dargestellt? Stichwort Terrorismus, Kopftuch. Bleiben wir mal bei uns. Die indischen Figuren, wie werden die eigentlich in den gängigen, bekannten Sitcoms zum Beispiel dargestellt? Haben sie immer einen Akzent? Gehören sie nicht dazu? Sind sie irgendwie immer uncool? Sind das irgendwie immer IT-Nerds? Sind das Taxifahrer? Zu allem kann man den meisten... Ja, also zu den klassischen, genau, ist es, ja, also genau so, wie wir, wenn wir uns Serien angucken, wenn wir uns auch Schulbücher anschauen oder Zeitungen und so weiter, wie wird über eine bestimmte Personengruppe gesprochen? Und meistens auch da wieder Stichwort Fachkräfte, wer schreibt diese Artikel? Und genau, es gibt von den neuen deutschen MedienmacherInnen eine Analyse und natürlich ist niemand von den Leuten, die wirklich entscheiden, was in die Medien kommt, selber von Rassismus betroffen und wie viele Rassismusdebatten haben wir wo überall mitgekriegt. In jeder Talkshow, egal was passiert, schafft immer diesen irgendwie Sinn, genau, Gewalt, also jetzt auch wieder mit Silvester und so weiter. Es ist, genau, und auch die Silvesternacht jetzt vor 6, 7 Jahren oder so, also egal was ist, man kriegt ja immer irgendwie so ein ja, so ein Bogen dazu und es wird immer dann von weißen Personen über Menschen gesprochen, deren Perspektive sie nicht sehen oder wo sie immer nur eine Seite vor allem sehen. Genau, oder auch wenn wir uns anschauen bei Filmen, wer sind eigentlich die Leute, selbst wenn schwarze Personen die Hauptfiguren sind oder einer der Hauptfiguren sind, wer schreibt diese Geschichten? So, und diese Geschichten sind... ich habe das nachgeschaut, sie sind meistens von männlichen, weißen Personen geschrieben. Und was Menschen dann mitbekommen, ist dann, ja, die schwarze Person sagt doch XY, aber das ist, was eine weiße Person denkt, was eine schwarze Person wahrscheinlich jetzt zu der Situation sagen würde. Und für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hat sich mega viel verändert seit Netflix, wo man wirklich sieht, dass auch die Leute, die die Drehbücher schreiben, selber diese Erfahrung machen. Und wo ich dann das Gefühl habe, so, boah, jetzt kann ich mich wirklich identifizieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie wie so ein Klischee oder wie so eine Fassade ist oder so. Und das ist, macht voll viel, wenn du dich dann auch selber auch darin sehen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die Serie von Disney kennst, Miss Marvel? Also es spielt in Amerika, aber es ist eine pakistanische Familie und es werden auch 10 in Pakistan gedreht. Die Eltern sind halt nach Amerika geflüchtet und sie wird halt zu einer Marvel-Heldin quasi. Und das war so krass für mich, eine südasiatische Person als Marvel-Heldin zu sehen. Und das war auch, also... von den Geschichten her, die erzählt wurden, also die Eltern, die lernen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man merkt halt einfach die Entwicklung von den Figuren. Es bleibt nicht bei einem Stand. Und das ist ja bei meisten stereotypischen Serien oder Filmen so, dass es immer streng bleibt, dass sie nicht wachsen oder dieses Hollywood-Dings passiert, dass dann irgendwas passiert, wo die Tochter irgendwie bedroht, dass sie sich jetzt umbringen will oder irgendwas Dramatisches passiert und dann sich das erst ändert. Aber da muss jetzt nichts Dramatisches passieren, sondern es passiert einfach im Laufe der Zeit einfach, weil man gegenseitig einfach Verständnis füreinander entwickelt. Und das war sehr schön in der Serie gezeigt. Und das ist zum Beispiel so ein positives Beispiel, wo ich mir die Serie so gerne angeschaut habe, auch wenn es jetzt nichts Tamilisches war, hat das irgendwie trotzdem einen so ein bisschen repräsentiert, weil schon mal die gleiche Hautfarbe, ähnliche Anziehsachen, ähnliche Werte, was die Eltern betrifft und so. Und das hat schon was mit einem gemacht. Aber auch alleine Musik, wenn ich jetzt irgendwie Popmusik höre und ich Priya Rahu im Radio höre, dann ist das für mich so, oh mein Gott, man hört ja die Musik, wie es, also ne, man hört den Bass, man hört irgendwie die Instrumente, man hört irgendwie matamische Wörter und das macht mit einem etwas. Das macht mit einem etwas, dass auch weiße Personen sich anpassen können. Also auch sich jetzt langsam an uns anpassen müssen, weil die Gesellschaft nicht nur aus weißen Personen besteht.
Total. Ja. Voll, und vielleicht will ich nochmal ergänzen, also voll cool. Ich kenne das nicht, werde es mir mal anschauen. Und du hast ja bestimmt Never Have I Ever gesehen, oder davon gehört zumindest, wo es ja auch um eine tamilische, also es ist ja eine tamilische Person, die aber jemanden aus Indien darstellt, in Amerika. Und ich fand das so cool, dass dann nicht nur diese eine Person dann irgendwie für alle South Asians steht oder so, sondern ihre Familie gezeigt wird und auch diese verschiedenen Strategien oder welche Themen in welchem Lebenspunkt sie beschäftigt und so weiter. Und auch wie die Mutter zu bestimmten Sachen steht und so weiter. Das war viel, viel komplexer als immer nur dieser eine Apu von der Zipses, der immer seit 20 Jahren seinen Akzent nicht verändert. So, also als ein Beispiel. Oder vielleicht kennst du auch Master of None.
Nee.
Genau, da ist ein indischer Tamile, der auch muslimisch ist. Er spielt sich einfach selber in der Serie, der in Amerika lebt. Und ich habe mich so wiedergefunden. Und es gibt, und das ist so lustig, weil es ja viele Serien gibt, wo irgendwelche indische Personen dargestellt werden. Aber da hast du gemerkt, dass das Drehbuch aus dieser Perspektive geschrieben ist. Also Folge 2 oder sowas heißt Eltern. Und dann wird dann so gezeigt, so, was für einen krassen Weg die Eltern gemacht haben. Und dann am Ende, dass er das alles irgendwie weiß, aber dann am Ende doch irgendwie genervt ist von seinen Eltern. Und irgendwie doch nicht anruft und nicht so schnell zurückruft oder sowas. Sondern auch komplett von sich selber ja kennt irgendwie. Und ich dachte so, boah, dass jemand das so fassen kann, eine Erfahrung, die ich mache, kann ja nur eine andere Person machen, die auch diese Erfahrung gemacht hat. Und das war so cool, als ich dann gemerkt habe, so, hey, ich habe das gerade zum ersten Mal.
Ja, was ich auch voll interessant finde, ist, es gibt ja auch eine Kritik, wo zum Beispiel Weißsein ja nicht so oft thematisiert wird wie Nicht-Weißsein. Also immer, wenn ein Charakter so vorgestellt wird oder wo man an Aussehen irgendwie sieht, dass die Person nicht weiß ist, wird ja automatisch auch der Hintergrund oder die Migrationsgeschichte thematisiert. Also, dass der Charakter nicht als Charakter irgendwie in irgendeinen Liebesfilm mitspielt und einfach nur der Charakter ist unabhängig vom Hintergrund, das ist ja auch nie, also es ist auch sehr selten. Natürlich gehört das immer zu einer Person dazu, aber kann einfach nicht eine tamilische Person oder eine indische Person oder, keine Ahnung, eine pakistanische Person auch einfach mal irgendeine Rolle spielen. Also irgendeine Stella, irgendein Steve, irgendein Mike, selbst wenn es ein tamischer Name oder indischer Name oder Hindi-Name ist, dann wieso kann diese Person nicht einfach irgendein Charakter sein, ohne diesen Hintergrund? Also wieso kann er einfach nicht ein Superheld sein, ein Agent sein oder keine Ahnung was? Unabhängig. Und das ändert sich jetzt, aber früher war das halt nicht so. Das wurde immer thematisiert und das ist auch immer in so Paarbeziehungen, das ist ja auch immer so ein Thema, was sehr gerne genommen wird, so interethnische Beziehungen und so.
Ja, und nicht nur thematisiert, sondern ja auch immer problematisiert.
Ja, genau, problematisiert, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch so einen Unterschied zwischen, wie nehmen wir Rassismus, also die zweite Generation, wahr und wie nehmen das unsere Eltern wahr. Kannst du da nochmal differenzieren?
Ich zitiere ja immer sehr gerne Professor Dr. Aladdin Elmer Falani. Und kennst du seine Tischmetapher?
Nee.
Okay, kennst du ihn?
Nee.
Achso, okay. Okay, genau, also Aladdin Elmer Falani sagt, also er ist ein Migrationsforscher und Bildungsforscher, und er sagt, es gibt einen metaphorischen Tisch in Deutschland und an diesem Tisch sitzen die Personen, die Entscheidungen treffen und Diskurse führen. Und darüber, also sind Leute aus den Medien, aus der Politik und so weiter, die die Gesellschaft bestimmen. So, und die erste Generation von Leuten kommen in den Raum rein, und also kommen nach Deutschland rein und setzen sich auf den Boden, weil sie wissen, dass sie die Gäste sind. Und die zweite Generation kommt und sagt, warum sitzen wir auf dem Boden? Wir wollen auch an den Tisch, wir wollen mitentscheiden und versuchen, an den Tisch ranzukommen. Und das drückt es, glaube ich, ganz gut aus, weil ich glaube, dass unsere, dass die ältere Generation, das, was sie in Deutschland erleben, vergleichen mit, was sie im Krieg erlebt hätten oder was sie im Krieg erlebt haben. Also sie, oder auch welche Rassismuserfahrungen sie auch in Sri Lanka auch schon gemacht haben, also so als eine Ebene. Und wir vergleichen uns mit unseren deutschen MitschülerInnen. Das heißt, wir sind, haben sehr unterschiedliche Standards, wo für uns Rassismus anfängt. Und ich weiß noch so, also es gibt ganz viele Beispiele, aber so ein Beispiel von meiner Mutter war irgendwie, dass sie mir irgendwann so nebenbei erzählt hat, dass irgendein Typ in der Partei ist und die Partei hieß irgendwie Recht und Ordnung. Und ich war so, das klingt sehr rechts. Und meine Mutter hat dann auch irgendwie irgendwann das auch so mitgekriegt, das Rechts war, aber für sie war das gar nicht so ein großes Ding irgendwie, weil sie wusste, also sie hat es einfach verglichen mit, welche anderen Erfahrungen habe ich, und sie wusste so, selbst wenn er rechts ist, wird er mich jetzt nicht körperlich angreifen, was sie vielleicht früher schon eher erlebt hat zum Beispiel. Und ich in der gleichen Woche habe mich darüber aufgeregt, dass mein Dozent mich auf Englisch angesprochen hat. Und darin sehen wir, dass wir sehr unterschiedlich sensibel für diese Sachen sind. Und Elmar Falani sagt auch, dass die Wahrnehmung von Diskriminierung sehr von unseren eigenen Privilegien abhängt. Wenn du sehr stark marginalisiert bist, ist Diskriminierung für dich Alltag und du nimmst es gar nicht mehr wahr als irgendwas Besonderes, weil das deine Normalität ist. Und je privilegierter du bist, desto mehr nimmst du die Differenzen wahr. Und es war auch so, dass ich früher viele Sachen überhaupt nicht als Rassismus anerkannt habe. Aber jetzt, wo ich sehr viel Zeit mit weißen Personen verbracht habe, merke so, was erleben die eigentlich? Und dann vergleiche ich immer, was erlebe ich? Welche Zugänge habe ich? Was wird mir zugesprochen? Was wird mir abgesprochen? An Kompetenzen, Erfahrungen und so weiter. Dann vergleiche ich immer mehr, also habe ich immer mehr das und kann dann, immer wenn mir dann irgendwas passiert, vergleiche ich das dann mit dem, was eine weiße Person erleben würde. Und diesen Zugang, also wann soll meine Mutter mit einer weißen Person mit einem Masterabschluss sprechen? Den Zugang hat sie ja gar nicht. Mhm. Genau.
Ich glaube auch, dass unsere Eltern ja viel damit beschäftigt sind, überhaupt ihren Alltag hinzukriegen und dass sie denn das andere gar nicht wahrnehmen. Und wir, also ich will jetzt nicht uns alle in einen Topf schicken, aber überwiegend kriegen wir ja unseren Alltag quasi hin und haben ja auch die Möglichkeit, irgendwie mit anderen Sachen umzugehen, während das unsere Eltern... Also es gibt ja auch Eltern, die noch nicht mal irgendwie schaffen, jeden Monat ihre Rechnungen zu bezahlen. Also ich weiß nicht, in wie vielen tamilischen Haushalten es normal ist, dass Mahnungen reinkommen. Und da fängt das ja schon an. Du bist mit deinem Kopf so sehr mit deinen eigenen Problemen beschäftigt, dass du anderes, alles andere gar nicht wichtig ist. Und du kannst dich auch gar nicht politisch aktivieren, wenn du erstmal für dich da sein musst und für deine Familie. Und deshalb sind unsere Eltern wahrscheinlich auch, oder sie waren ja auch, also viele Eltern waren ja auch politisch aktiv, aber die mussten diese politische Aktivität ja auch auf ihre Heimatland dann auch noch übertragen. Mhm. Und da, es geht ja auch viel Energie drum. Und man merkt auch immer, ich merke das auch immer an mir selbst, dass meine Energie und meine Gedanken viel an tamilischen Schicksalen gebunden ist, weil man das nicht anders gelernt hat. Mhm. Weil man immer zu Hause gelernt hat, das tamilische Schicksal ist so schlimm, für alles andere hat man gar keine Zeit, für alles andere hat man gar kein Mindset. Und es passiert auch automatisch, dass man automatisch das Schicksal mit anderen Schicksalen vergleicht. Aber das sollte man nicht, weil jedes Schicksal ist ein Schicksal und jedes Leid ist ein Leid. Und ich finde das immer voll schlimm, wenn in Social Media so geteilt wird, ja, aber damals, als es bei Tamilen war, da haben die auch nichts gesagt. Ja, ich weiß, aber das ändert nichts an der Sache, dass wir uns für andere Sachen auch politisieren müssen, dass wir politisch aktiv werden sollten. Und das heißt nicht, dass wir uns für andere Leute nicht stark machen können. Gerade deshalb sollten wir uns für andere Menschen stark machen, damit dieser Fehler oder dieses Problem nicht nochmal passiert.
Ja, das ist total wichtig, genau wie du sagst. Und genauso funktioniert ja auch Marginalisierung, dass die Leute so viele Hürden dann haben, genau was du sagst. Und das ist ja, warum Leute dann irgendwie auch nicht für ihre eigenen Rechte kämpfen müssen. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass dann die Menschen, die wissen, was das bedeutet, dann aber geschafft haben, da rauszukommen, dann nicht sagen, ich habe es geschafft, wenn ihr es nicht geschafft habt, dann seid ihr wohl selber schuld. Sondern zu sagen so, hey, cool, dass ich hier durch die Tür gehen konnte. Und übrigens hatte ich auch sehr viel Glück und viele Menschen, die mich unterstützt haben. Und deswegen halte ich die Tür offen für andere. Und ich finde das super, super wichtig, dass wir das machen. Genau, und da anerkennen, also das Leid ja, von anderen Leuten auf jeden Fall immer anerkennen.
Ja, und ich habe auch immer die Befürchtung, also meine Angst ist, dass ich irgendwann zur Elite werde und die untere Schicht oder, ich will es nicht vergleichen in Hierarchien, aber es ist nun mal so, dass ich die Leute, die hinter mir stehen, zurücklasse und die Tür zumache, wie du gesagt hast. Und dass man sich in seinem Egoismus und in seinem eigenen Leben sich so sehr verfängt, dass man alles andere um sich vergisst. Das ist so meine größte Angst, wogegen ich arbeite halt. Ich glaube, weil für mich wichtig ist, meine Position nicht nur für mich zu nutzen, sondern andere Leute mitzuziehen.
Ja.
Und nicht in einer Ellbogengesellschaft zu leben, sondern andere Leute mit mir zu ziehen und zu sagen, hey, komm, ich habe diesen Weg gemacht, ich weiß das und das und ich kann dir so weit helfen und das irgendwie auch weiterzugeben.
Ja, voll. Ich finde das auch total wichtig. Und genau, gleichzeitig würde ich gerne zwei Sachen sagen, die mir so aufgefallen sind. Auch wenn das gerade so ein bisschen pauschalisierend klingt. Genau, die eine Sache, die ich sagen wollte, ist aus meiner Perspektive ist es so, dass von den verschiedenen Strategien, wie man mit Rassismus umgehen kann, die meisten Tamilinnen mit Anpassung reagieren. Und Anpassung bedeutet in dem Fall sehr erfolgreich zu sein und irgendwie da, ich habe auch mal eine Studie gelesen, dass wenn man die verschiedenen Migrantinnengruppen vergleicht, dass dann Tamilinnen zusammen mit Griechinnen und noch in einer anderen Gruppe relativ, also erstaunlich erfolgreich sind, dafür, dass die Umstände halt für alle schlecht sind. Und das liegt ja total daran, dass unsere Eltern immer so ultra viel Druck machen. Und ich glaube, dass diese Anpassungsstrategie auch dazu führte, dass wir dann immer so einen auf guten Ausländer machen. Und auch hier wieder, es gibt ja bestimmte Stereotype, auf die wir zurückgreifen können. Nämlich ist es so, und ich finde es total wichtig, dass wir das anerkennen, dass indisch sein oder tamilisch sein oder vietnamesisch sein zum Beispiel ist, wie heißt es, Model Minority, also eine Vorbildsminderheit. So, und ich finde es total wichtig, und das, ehrlich gesagt war ich früher so, dass ich dann dachte, ja, ich habe Migrationshintergrund, ich habe ja wenig negative Sachen erlebt, keine Ahnung, wo euer Problem liegt, so. Aber die Wahrheit ist, dass ich kein arabischer Mann bin, ich bin kein nordafrikanischer Mann, ich bin kein schwarzer Mann. Und auch unter anderem unter Tamilen ist es ja auch so, dass auch wenn du Tamile bist, du dann trotzdem als schwarz gelesen werden kannst oder als muslimisch gelesen werden kannst und dann trotzdem diese Stereotype erfährst und dann trotzdem häufiger zum Beispiel von der Polizei eingehalten wirst, als Mann zum Beispiel, als eine Person, die eher stereotyp indisch aussieht. So. Und ich finde es total wichtig, dass wir das total anerkennen und wir dann nicht sagen, weil wir, ehrlich gesagt, auch in einer guten Rolle in Anführungsstrichen sind im Vergleich zu anderen Gruppen. Und und wir uns auch diesen Privilegien bewusst sein müssen.
Ja, und um ehrlich zu sein, kann sich das ja auch von jetzt auf gleich das Blatt wenden. Es muss nur einen Krieg, einen Anschlag von einer hinduistischen oder, ich sag mal Hinduismus, weil das die Mehrheit so widerspiegelt und man automatisch darin auch so hinprojiziert wird, gemacht wird. Und dann kann es dazu führen, dass wir auch stereotypisiert werden. Das kann von jetzt auf gleich verändert werden, weil wir nicht weiß sind. Ne? Also es ist ja auch etwas, wir können uns nicht auf dieses Privileg auch ausruhen quasi. Und ich weiß auch, also ja, auf jeden Fall haben wir, was das betrifft, auch bestimmte Privilegien gegenüber anderen Menschen gehabt. Was auch noch so anders ist es, wenn du eine weiße Haut hast, wirst du auch nochmal anders behandelt von anderen migrantischen Personen oder mit Migrationsgeschichte. Weil das habe ich erlebt, auch wenn du eine Migrationsgeschichte hast und du keine weiße Haut hast, also ersichtlich weiße Haut, ich rede jetzt nicht von dem Hintergrund oder so, sondern nur von der Hautfarbe her, dann wirst du ja als Dreck oder als minderwertig auch wahrgenommen. Also ich hatte eine Erfahrung, da waren wir im Schwimmbad, ich war in der dritten Klasse und ich weiß gar nicht, ob ich sie als Freundin bezeichnen möchte, weil mich dieses Ereignis so sehr geprägt hat. Wir waren im Schwimmbad und sie hat gesagt, reib dich mal. Und da ist halt so, du kennst es ja, wenn man sich sauber macht, dann kommt so ein Hautschuppen und dann entsteht so was Schwarzes. Und sie hat gesagt, du bist dreckig und deshalb bist du so dunkel. Du musst dich gut abwaschen. Und ich weiß, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, weil ich weiß, dass ich nicht dreckig war, dass es meine Hautfarbe ist, aber ich als Kind das nicht ausdrücken konnte und ich zu Hause alleine war und geweint habe und das meinen Eltern nicht erklären konnte, wieso das gerade so schlimm für mich ist. Und ich weiß noch, wie ich exzessiv meine Haut auch versucht habe abzureiben, auch als Kind, weil in der dritten, vierten Klasse hat man ja auch schon alleine gebadet. Und das war halt sowas, ich weiß, mir wird voll schlecht, wenn ich daran denke. Weil das so etwas ist, was man irgendwie nicht so los wird und was man so, wo man auch merkt, dass man selbst in einer migrantischen Gruppe irgendwie auch nochmal anders wahrgenommen wird.
Ja, total. Das ist ja, du sprichst ja gerade über Colorism.
Ja,
also
genau.
Genau, diese Abstufung, also dass auch innerhalb der tamischen Community auch Unterschiede zwischen Hautfarben gemacht wird. Total. Und ich erinnere mich jetzt, wo du es gerade sagst, erinnere mich aber voll daran, dass ich früher so viel Milch getrunken habe, weil meine Mutter mir gesagt hat, sie wollte, dass ich Milch trinke. Und dann hat sie mir gesagt, wenn du Milch trinkst, dann wirst du heller. Und je mehr Milch du trinkst, desto heller wirst du. Ich bin erstens Laktoseintolerant. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, und das, ich glaube, das ist so ein Beispiel. Und auch das mit dem Schwimmbad und dreckig sein und so weiter, auch das ist ja etwas, das, glaube ich, so viele Leute kennen. Oder auch so, dass Kinder zum Beispiel Seife essen oder so, weil ihnen gesagt wird, dass sie dreckig sind. Also weil dieses mit Dreck oder mit Fäkalien verglichen zu werden, so oft im Kindergarten passiert. Und klar könnte man sagen, ja, es sind andere Kinder, aber es erreicht auch ein anderes Kind im Kindergarten. Und gerade wenn man dann auch gar nicht so richtig darüber sprechen kann oder nicht genau weiß, wie, mit wem oder wie man darüber sprechen kann, dann trägst du es irgendwie die ganze Zeit so unbewusst mit dir. Und das ist, ja, mega traurig.
Ja, und das ist aber auch nicht etwas, was nur, hier, also nur zu unserer Zeit in Anführungsstrichen passiert, sondern jetzt auch, weil ich bin ja in der Schule und ein schwarzes Kind wurde vor 2 Monaten mit bestimmten weiblichen Ausdrücken beleidigt und das wurde auf ihre Hautfarbe bezogen. Und ich war so schockiert darüber und ich habe dann die Kinder zur Seite genommen und habe die angeguckt und ich so, ja, ich habe doch auch eine dunkle Hautfarbe, also würdet ihr mich auch so beschimpfen? Und trotzdem bin ich doch eure, also trotzdem bin ich ja für euch verantwortlich, ich bin doch trotzdem was wert und ihr hört doch auf mich und ihr seht doch, dass es auch damit nichts zu tun hat. Ich bin ja auch genauso schlau wie eure Klassenlehrerin, die weiß ist. Also, ne? Und die waren dann so, man hat so gemerkt, das rattert in deren Kopf und es hat irgendwas mit denen gemacht. Aber das ist ja nicht überall so, dass eine Schulbegleitung da ist, die nicht weiß ist. Weil wenn eine weiße Person das erklären würde, würde das nicht dieselbe Auswirkung haben wie eine nicht weiße Person. Und das war, man hat, also die haben sich seitdem nicht mehr getraut, was Rassistisches zu sagen. Weil die gemerkt haben, da gibt es jemand, der dagegen einschreitet und sagt, nicht nur Nein sagt, sondern auch sagt so, ihr wisst, was ihr damit anrichtet. Weil das Kind, das hat, und ich musste das Kind dann nochmal zur Seite nehmen und haben, guck mal, du bist zwar, hast zwar einen anderen Hautton, aber guck mal, wir sind beide dunkel und das ist normal, ich kenne das auch. Und dieses Kind zu bestärken, sozusagen, ich kenne das auch, ich habe dieselben Erfahrungen gemacht, du kannst jederzeit zu mir kommen. Hätte ich das früher, oder hätten wir das alle früher gehabt, das hätte uns so gestärkt in unserem Selbstbewusstsein, weil meistens haben wir ja nichts gesagt, weil es keine Person gab, die uns verstanden hat. Und ich glaube, das Kind ist so viel selbstbewusster dadurch, dass sie weiß, dass ich hinter ihr stehe. Ich bin zwar nicht jeden Tag in der Schule, aber sie weiß, sie kann jederzeit zu mir kommen. Und das, man merkt es ihr irgendwie an, dass es sie bestärkt hat in ihrem Aussehen und in ihrem, ja, in ihrem Selbstwertgefühl einfach.
Total, genau das. Ich habe gar nichts weiteres zu ergänzen. Voll schön. Also wirklich mega cool, dass du das gemacht hast. Und das sind ja auch so Sachen, an die wir erinnern uns ja auch an ähnliche Sachen. Wir erinnern uns an die negativen, verletzenden Sachen. Und wir erinnern uns auch, wenn einmal eine Person hinter uns gestanden hat oder einmal da eine Person war oder auch wenn da keine Person war. So, und voll cool, dass du da eingegriffen hast.
Ja, aber das war ja auch zufällig, dass sie zu mir gekommen sind, weil ich an dem Tag da war und ich das miterlebt habe. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Fachkräfte halt nicht nur weiße Menschen sind.
Ja, dass zum einen und zum anderen auch sensibilisiert sind, weil auch vielleicht war da eine weiße Fachkraft oder wäre da vielleicht eine weiße Fachkraft, die dann irgendwie weggehört hätte, weil sie denkt, ja, ich habe doch 1000 andere Probleme. Stimmt, dass da 1000 andere Probleme sind, aber wenn du jetzt nicht eingreifst, dann führt es dazu, dass dieses Kind ja, entweder sich ultra überanpasst oder irgendwann keinen Bock mehr auf die Schule hat und irgendwie nicht mehr dahin kommen möchte. Und dann wird das Kind wieder beschuldigt, wenn es nicht regelmäßig zur Schule kommt zum Beispiel.
Ja. Was ich noch interessant fand und worüber ich auch nie irgendwie richtig mir Gedanken gemacht habe, ist, unsere Eltern haben ja auch schon Rassismus erlebt. Und das ist ja nicht etwas, was sie hier erst erleben. Was macht das mit unseren Eltern, wenn sie in ihrem eigenen Land diskriminiert worden sind und dann nochmal hier diskriminiert werden?
Sollte das nicht lachen?
Nee, nee.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir dazu neigen zu lachen, wenn es so schwierig wird.
Ja.
Nee, genau. Ja, ich glaube, wir können uns schon denken, dass es nichts Gutes ist. Genau. Und ja, es gibt auch eine Studie aus 1999 mit australischen Geflüchteten, tamilischen Geflüchteten. Und das ist ganz spannend, weil das ja unsere Elterngeneration ist. Mhm. Weil das waren Leute, die in den letzten 10 Jahren, also von in den 90ern nach Australien eingewandert sind. Und dann hat man halt geschaut, so zum einen hat man geschaut, welche Symptome oder welche traumatischen Dinge haben Leute erlebt. Und wer davon hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt dadurch? Also nicht jeder, der etwas Schlimmes erlebt, entwickelt auch eine Störung. Aber du entwickelst eine Störung, wenn du nicht gut aufgefangen wirst in dem Moment. Und es wird schlimmer, wenn du noch viel schlimmere Sachen erlebst im Nachhinein. Und gerade wenn Leute dann irgendwie schon traumatisiert sind und da Rassismus erlebt haben und eben das Gefühl haben, hey, die Behörden sind gegen uns, also die Behörden sind so deutsch, also ich meine, dass der sri lankische Staat gegen Tamilinnen ist, wenn du dieses Gefühl hast und dann kommst du nach Australien und hast dann auch das Gefühl, die sind auch gegen uns, das führt dazu, dass sich viel stärker, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel stärker ist, dass sich wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Neben anderen Faktoren, wie, keine Ahnung, dass sie dann halt ja, so ein soziales Netzwerk nicht haben, weil sie ihre ganze Familie weglassen und genau die Sprachbarrieren, Gesundheitsversorgung, dass sie nicht das Essen haben und so weiter, was sie kennen, all das sind auch noch so Faktoren, die ja, statistisch kann man das nachweisen, genau, tatsächlich auch mit dem Essen tatsächlich dazu führen, dass Leute eher so viel Stress erleben und dadurch diese posttraumatische Belastungsstörung weiterentwickeln. Und ich kann für mich sagen, dass ich also an bestimmten Tagen das Gefühl habe, so, es gibt eigentlich keinen Ort auf der Welt, wo ich irgendwie in einer Machtposition wäre. Also ich weiß, ich sage das gerade aus einer sehr privilegierten Person, wie schon erwähnt, arbeite ich in meiner Promotion. So, ich sehe das auch, aber es gibt diesen Ort nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwo hingehe und dann geht es mir gut oder so.
Ja, das denke ich mir nämlich voll oft. Auch mein deutscher Pass oder mein Doktortitel später wird mir nicht meinen Arsch retten. Es wird keine Regierung sich für dich einsetzen, weil du halt nicht weiß bist. So. Und ja, also wenn da jetzt nicht eine weiße Person für dich einschreitet und dahinter steht und sagt so, nee, nee, das muss jetzt gemacht werden, wird da nichts passieren. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich an Urlaub denke, dann denke ich immer daran, bin ich da sicher? Mhm. Ist das okay für mich, dass ich an diesem Ort Urlaub mache? Und was sind meine Möglichkeiten, wenn ich da Urlaub mache? Ich registriere mich immer beim Auswärtigen Amt, bevor ich irgendwo wegfliege. Also vor allem weiter wegfliege, wenn es nicht jetzt Europa ist. Und das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob weiße Menschen sich immer darüber Gedanken machen. Und ich weiß gar nicht, wie das für unsere Eltern ist, wenn die zur Botschaft gehen, wie sie sich fühlen. Ich weiß auch, dass meine Eltern sich zum Beispiel voll lange drücken, alles immer perfekt machen müssen. Sobald es um Amtsgeschichten geht, die wollen keine Fehler machen, die wollen immer super pünktlich sein. Und eigentlich sind meine Eltern so, also mein Vater vor allem ist nie pünktlich. Am Flughafen will man so wenig wie möglich auffallen. Bei Sicherheitskontrollen will man nicht kontrolliert werden, weil dann gucken dich alle an und du wirst dann wieder in so einem Box eigentlich. Ich weiß, das sind alles so Sachen, ja, das ist, eigentlich ist es viel mit Stress verbunden, alles. Also Urlaub ist mit Stress verbunden, bei mir auf jeden Fall.
Ja, total, ich kann eins zu eins alles unterschreiben und genau, wie du gesagt hast, nicht nur Botschaft, sondern auch immer Ämter, also da sitzen ja auch echt nicht die Sympathieträger oder rassismuskritischen Leute bei der Ausländerbehörde.
Mhm.
Wirklich, genau, und auch all die anderen Sachen. Und ich zum Beispiel gehe ich auch gerne wandern. Also nicht nur, also ich habe genau die gleichen Gedanken, wenn ich reisen gehe, nachdem ich dummerweise in ein Land gereist bin, ohne mich vorher zu informieren, bin ich jetzt so, ja, aber wo informiere ich mich dann? Also dann muss ich halt vorher dann andere Leute fragen, die dann aussehen wie ich, um eine zuverlässige Aussage zu bekommen, so zum einen. Oder auch zum Beispiel, genau, wenn ich hier in der Gegend wandern möchte, oder sowas, du möchtest dann so in ländliche Regionen wandern und irgendwo finden sich immer so, keine Ahnung, 50, ich google dann immer, was auch nicht schlau ist, aber genau, ich sehe dann irgendwie so, dass mehr als 50% der Leute die AfD gewählt haben oder so, oder du siehst dann irgendwie so über Hakenkreuze, oder du siehst so, beim Wandern ist mir so ein Typ begegnet, der so ein Hakenkreuz tätowiert. Das waren meine letzten 3 Wanderungen.
Okay. Und wo war das? In welcher Gegend?
Ja, hier um Köln herum. Also Köln an sich ist ziemlich cool, aber sobald du drumherum bist, ist es ziemlich rechtsradikal.
Oh, krass. Das heißt, ja, genau, das ist ja auch so noch so eine Überlegung, ein Eigenheim, Eigentumswohnung oder Haus zu kaufen. Und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wo kann man das machen? Und ich will auf jeden Fall nicht aufs Dorf. Weil ich Angst davor habe, dass, wenn ich dann irgendwann Kinder haben sollte, dass sie dann zu viel Rassismus erleben.
Mhm.
Und ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, wie teuer das ist oder wo das sein soll oder ob meine Arbeit da erreichbar ist, ob ich da gut Auto fahren kann. Nee, ich mache mir erstmal darüber Gedanken, ob ich da überhaupt leben kann, weil es Rassismus gibt.
Mhm.
Und es sollte ja eigentlich nicht so sein.
Ja, total. Und es gibt einen tamilischen, also indisch-tamilischen Wissenschaftler, kennst du Apature?
Ja.
Genau. Mhm. Und er sagt ja, er hat irgendwann mal gesagt, so, dir geht es schlechter, je weniger Entscheidungsmöglichkeiten du hast. Und daran sieht man ja in dem, was du gesagt hast, dass die Entscheidungsmöglichkeiten beschränkt sind durch Rassismus.
Mhm.
Wenn jetzt einfach nur ein Hakenkreuz, da wo du arbeitest zum Beispiel, gemacht wird, dann, auch wenn danach nichts passiert, die Einschüchterung hat ja dann in dem Moment schon funktioniert.
Mhm. Jetzt ist auch die Frage, so, was können wir aktiv dagegen tun, damit sich das ändert? Also was können wir als zweite Generation, die eine bestimmte Bildung hat, die in einem bestimmten Bereich arbeitet oder auch nicht arbeitet, was können wir tun?
Verschiedene Sachen. Genau. Also zum einen möchte ich noch mal ein bisschen Werbung machen. Die Stelle, bei der ich arbeite, heißt Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Und in NRW gibt es insgesamt 42 Beratungsstellen.
Mhm.
Also bestimmt auch in eurer Nähe. Oder sie heißt dann irgendwie anders, wenn ihr in einem anderen Bundesland seid. Also damit ihr schon mal wisst, es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das noch mal stärken soll gegen Diskriminierung. Und ihr könnt dann zu diesen Beratungsstellen gehen, wenn euch irgendwas passiert ist, wenn ihr auf der Arbeit diskriminiert werdet oder in der Bahn zu Unrecht zum Beispiel kontrolliert worden seid oder sowas. Also all diese Sachen, da gibt es Leute, die euch kostenlos helfen. Und ich würde da raten, zu diesen Fachpersonen zu gehen, und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Also ihr könnt sagen, hey, ich finde, dass der Aufwand sich nicht lohnt, oder ihr sagt doch, ich will zeigen, dass das so nicht weitergeht. Ich möchte, dass der Kontrolleur oder der Arbeitgeber nicht andere Leute auch noch so behandelt, weil das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wenn die eine Person das bei dir macht, das bei jemand anderen auch macht. Zum anderen würde ich immer, genau, auch immer versuchen, Türöffner zu sein. Also wenn jemand ja die Möglichkeit hat, irgendwie in eine höhere Position zu kommen, in einen coolen Job zu haben oder sowas, dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen mit zu beeinflussen, dass die nächste Person, auch wenn sie vielleicht nicht die Top-Noten hat, also keine 1,0, sondern eine 1,5 hat oder so, aber nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringt, diese Perspektive auch als Ressource zu erachten und dann auch vielleicht sich einzusetzen, dass das Team auch diverser wird, weil dann einfach mehr Perspektiven da sind und ja, das Team auch besser wird, also einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen gedacht sozusagen. Und was mir persönlich wirklich sehr wichtig ist, anderen Leuten ihr Leid nicht abzusprechen. Also wenn man selber irgendwie nicht so sensibilisiert darauf ist und irgendwie auch gut darüber lachen kann, ist es voll schön. Aber wenn jemand anders es schlimm findet, dann finde ich das total wichtig, das einfach auch zu lassen, weil du weißt auch nicht, was die andere Person erlebt hat. Warum findet die Person das so schlimm? Und wahrscheinlich will sie dir nicht von ihren traumatischen, vorhergegangenen Erfahrungen erzählen oder sowas. Also das einfach so anzuerkennen, dass es unterschiedliche Erlebnisse gibt, unterschiedliche Sensibilitäten gibt und so weiter, und dann das nicht abzusprechen. Und genau, wenn einem selber etwas Rassistisches passiert ist und man nicht geschafft hat, in dem Moment zu agieren, gibt es immer noch die Möglichkeit, später etwas zu machen. Also das ist so etwas, was Leute immer vergessen. Und wenn du mega viele andere Baustellen hast und nicht noch mehr Zeit einer dummen Person widmen möchtest, dann, sondern stattdessen dich auf dich selber auffassen möchtest und dir einfach nur in Ruhe schlafen möchtest, dann mach halt das. So, also wenn du keine Kraft hast, in einen Kampf zu gehen, dann ist es auch voll okay. Und mach dich nicht fertig, wenn du nicht die mega coole, schlagfertige Antwort in einer bestimmten Situation hast. Weil du bist in dem Moment schon Opfer geworden und dann machst du dich nochmal zum Opfer, wenn du dann dich selber fertig machst.
Current Obsession. Dann hast du eine Current Obsession.
Okay, jetzt oute ich mich wirklich als privilegiert. Mittlerweile. Kennst du Urban Sports Club?
Ja.
Genau, das ist ja diese Mitgliedschaft, die man bezahlt. Und dann kann man in ganz viele verschiedene Sportangebote gehen. Und ja, das ist es, glaube ich, gerade, weil ich das gerade total ausnutze. Ganz viele verschiedene Sportarten gerade auszuprobieren.
Cool, und was gefällt dir da so jetzt gerade am meisten?
Zwei verschiedene Sachen vor allem. Also Zumba habe ich sowieso schon gemacht. Ich mache Tabata, das ist so ein High-Intensive Training. Mhm. Genau, von einem japanischen Wissenschaftler namens Tabata entwickelt. Mhm. Genau, das macht mega viel Spaß, weil man so richtig immer wieder so an die Grenzen geht und ganz viel Adrenalin gepumpt wird und richtig Stereotyp Yoga.
Okay.
Genau. Und dann?
Oh ja, gute Frage. Jetzt muss ich mich als Netflix-Reality-Show-Person outen. Ich habe How to Handle Germany angefangen. Also, ja, ich muss auch mal Sachen gucken, die nicht so wissenschaftlich und so super kritisch und keine Ahnung was sind, weil, ja, keine Ahnung. Manchmal muss ich einfach blödes Fernsehen gucken. Und blödes deutsches Fernsehen finde ich blöd, deshalb immer auf Netflix Sachen, weil da ist noch trotzdem ein bisschen Diversität dabei, so manchmal. Jetzt bei Deutschland nicht wirklich, aber ich finde so bei Netflix-Formaten, bei so Dating-Shows bringen die das so okay hin.
Okay, cool zu wissen.
Ja, abonniert uns fleißig auf Instagram. Ihr könnt uns auch über PayPal Spenden schicken. Die Informationen dazu findet ihr auf Instagram oder auf unserer Webseite auf atjabilder.de. Das war's von uns. Tschüss.
Tschüss. Thank you.